Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In Episode 34 des Loyalty Talk Podcast ist Franz Tretter, CEO und Founder von Hello Again, wieder zu Gast. Franz und ich hatten bereits in Episode 28 zu Hello Again und zum Loyalty Report 2023 gesprochen. Hört gerne auch nochmals in diese Episode rein. Kürzlich hat das Team von Hello Again nun die Ausgabe 2024 des Loyalty Reports DACH publiziert. Im Loyalty Talk gibt Franz einen exklusiven Einblick in die Ergebnisse der Studie, für welche wiederum 1500 Personen befragt wurden. Hallo Franz, herzlich willkommen zurück im Loyalty Talk Podcast.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, wieder hier zu sein. Da muss ich fast sagen, hello again.
Ja, genau. Definitiv. Ja, nein, freut mich auch. Bist du nochmal dabei oder wieder dabei? Wir hatten ja vor, gutem Jahr gesprochen in der Episode 28. Und da natürlich ausführlich auch über Hello Again und dich gesprochen. Aber für die, die es nicht gehört haben, was ja sicher nicht alle haben, kannst du vielleicht noch kurz dich vorstellen, wer du bist und auch wer Hello Again ist, was ihr macht. Und natürlich klar, die dann ausführlicher über dich und Hello Again hören möchten, die können gerne nochmal in die Episode 28 des Loyalty Talk Podcast reinhören.
Genau, da machen wir eher knackig. Genau, Hello Again, man hört, österreichisches Startup Scale-Up, sind jetzt so 80, 90 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und wir gehen einen neuen Weg der Kundenbindung, digital. Wir bauen für Unternehmen eine White Label App, eine eigene App über statt der Kundenkarte. Da kann man dann Punkte sammeln, stark dann auch mit Gamification, mit Marketing Automation, also ganzes CM-System, was den Kunden bespielt, mit verschiedenen Incentivierungen. Wir sprechen da mittelständische Unternehmen an, also ist zum Teil sehr schnell zum Umsetzen und da auch für kleinere Unternehmen sinnvoll. Genau, 820 Unternehmen, großteils im deutschsprachigen Raum. Was kennt man? Müller, den Drogeriemarkt in 7 Ländern, haben wir das ausgerollt. Jeans Fritz, wahrscheinlich aus der Schweiz, wo Müller auch aktiv ist. L'Osteria, wo wir die einzelnen Länder gerade ausrollen. Aber auch ein Deichmann mit Marke Maischus und so weiter. Haben auch ein bisschen kleinere Kunden. Genau, und helfen so bei am digitalen Weg, mehr aus dem Kunden rauszuholen, klar, Kundenbindung, aber auch dann über Weiterempfehlungen, neue Kunden zu gewinnen, Bewertungen zu optimieren oder über Social Media auch den ein oder anderen zusätzlichen Kunden zu gewinnen. Genau.
Eben, wie gesagt, wenn ihr mehr zu Hello Again hören möchtet, vor allem auch das Thema, was du gerade angeschnitten hast, Franz, rein digitale Kundenbindungsprogramme oder sehr stark digitalisierte Kundenbindungsprogramme, dann gerne die Episode 28 hören. Da gibt es viel mehr Informationen zu dem Thema. Wir haben ja heute uns Thema Loyalty Report 2024 vorgenommen, weil den habt ihr ja frisch rausgebracht. Aber bevor wir da einsteigen, kurz nochmal die Frage, gibt es News bei euch aus der Hello Again Welt, wo du sagst, seit dem letzten Jahr habt ihr da irgendwie, hat sich was getan, was spannend wäre für mich und für die Hörer?
Ja, jetzt könnt ihr natürlich erzählen, dass wir bei den Kunden gewachsen sind und auch in neue Märkte vorgedrungen sind. Darum freut mich immer, wenn ein Produkt gut funktioniert in einem Land und dann wird es wie bei L'Osteria, bei Müller, bei Deichmann in weitere Länder ausgerollt. Den größten Friseur in Österreich kennt man in Deutschland, Schweiz wahrscheinlich weniger, Clip, hat glaube ich auch eine dreistellige Filialanzahl, hat früher mal überlegt, ob sie selbst was bauen, haben sie dann nach intensiven Überlegungen entschieden, dass wir durchstarten, da ging man live, geht durch wie die Rakete. Was ich viel lieber erzähle, ist, was sie wahrscheinlich im Produkt tut, wo können wir mehr Value liefern. Großer Trend, zeichnet sich auch im Loyalty-Report ein bisschen ab. Das Thema, wie kann man neben Punkte sammeln, auch spielerisch mit Gamification die Loyalität steigern oder die Marke emotional positiv aufladen. Aus dem ganzen KI-Hype steckt verdammt viel Substanz drin, also über Kundenbindungsprogramm hat man super Daten, super strukturiert auch, oder man kann sie gut und einfach strukturieren, super Material, um die Journey und die Zielgruppen besser anzusprechen. Da kann man natürlich schon viel mit Automations machen, mit Machine Learning, aber da gibt es jetzt gute Technologien, um einfach kundenfreundlicher zu agieren, und das sehen wir dann auch in einem besseren ROI. Und was wir auch sehen ist, bei HelloAgent, wir sagen immer, wir wollen das Produkt so einfach wie möglich machen, wir wollen das Produkt so einfach machen, dass es meine Mama versteht, weil bei der teste ich gern. Das führt aber auch dazu, dass man lieber weniger Daten abfragt, beziehungsweise gar keine Daten mehr abfragt. Also wir haben schon einige Kunden, da installiert man sich die App, ohne eine Registrierung bekommt man eine anonyme Kundenkarte, ist gekoppelt mit dem Endgerät, mit dem Device, kann dann zu einem späteren Zeitpunkt Daten nachfordern. Also das spielt ein bisschen auf die Einfachheit rein, könnte man aber sagen, wie geht man mit Daten um? Und dort haben halt wir im Produkt einiges vorangebracht, was tatsächlich für den Endkonsumenten und Unternehmen aus unserer Sicht großen Mehrwert liefert. Und Mehrwert heißt dann auch mehr Umsatz de facto, was beim Unternehmen generiert wird.
Ja, spannende Themen. Könnte man gerade zu jedem, glaube ich, einen Podcast machen.
Klar.
Ich jetzt heute den Rahmen sprengen.
Ja, ja.
aber sicher ganz wichtige Themen und spannend, dass ihr da auch das Produkt dahingehend weiterentwickelt. Ja. Aber wie vorher gesagt, Fokus heute ist ja der druckfrische, oder ich weiß gar nicht, ob man im digitalen Umfeld immer noch druckfrisch sagen kann, ist noch aus der analogen Welt, aber auf jeden Fall der ganz neue Loyalty Report 2024 DACH. Ihr habt ja wiederum 1.500 Kunden befragt in den drei Ländern zum Thema Kundenbindung. Macht das, glaube ich, zum vierten Mal jetzt, wenn ich es richtig mir notiert habe. Was sind da aus deiner Sicht so die wichtigsten Ergebnisse, die Hauptpunkte, die da rausgekommen sind im 2024?
Also grundsätzlich ist ja Loyalty Report, kann man sich auf der Webseite helloagain.com natürlich downloaden, dann hat man den ganzen Bericht auch. Wir gehen heute ein bisschen drauf ein, aber dort sind natürlich tiefere Insights. Wir sehen eine stärkere Nutzung konsumentenseitig, vermutlich getrieben durch die Inflation. Die Preise steigen, es gibt eine höhere Preissensibilität. Höhere Inflation heißt, Konsumenten schauen stärker auf die Preise. Über Kundenbindungsprogramm kann ich mir was sparen. Das ist ein Trend, den wir jetzt stärker festgestellt haben. Trend zu weniger Daten, habe ich erzählt natürlich, wobei weniger Daten relativ ist, weniger Daten, die man angibt, natürlich auch über anonymes Kundenbindungsprogramm hat man dann ein Bild vom Konsumenten und kann ihn besser bespielen. Man weiß halt nicht, ist das die Suse oder der Max, aber man weiß, was er einkauft, wo er einkauft, und hilft auch. Und wir sehen, dass sich der Trend in der Digitalisierung fortsetzt. Also das ist vielleicht logisch, dass man sagt, okay, extrem stark den größten Impact haben wir gesehen oder den stärksten Anstieg während Corona, das in einer bestimmten Zielgruppe, in der älteren oder nicht digitalen Zielgruppe, wirklich so einen kleinen Schub in der Digitalisierung geschafft hat, wo ältere Zielgruppe statt 2 Apps irgendwie dann mal 5 Apps oder Videotelefonie gelernt hat. Das haben wir schon gesehen, dass eine starke Nachhaltigkeit hat, und der Trend geht weiter. Ja. Also das wäre so zusammengefasst das, und für mich auch jetzt vielleicht spannend, wir versuchen in der Kommunikation nur dann was zu schicken, wenn es wirklich relevant ist. Und manche unserer Kunden, unserer Unternehmen sind sehr vorsichtig, die überlegen sich dreimal, schicke jetzt eine Push-Nachricht aus und so weiter. Die Erwartung konsumentenseitig ist, ja, man kann vielleicht sogar öfters was versenden. Vielleicht aber in kürzerer Art und Weise, jetzt würde ich früher sagen, früher zu einem Flugblatt gegeben oder vielleicht sogar einen Katalog, dann haben sie Zeit genommen. Geht jetzt der Trend vielleicht in die Richtung so eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, aber dafür in einer höheren Frequenz? Ja? Und da sagen Konsumenten, ja, ich könnte schon öfters informiert werden. In der Schweiz ist es noch stärker ausgeprägt wie in Deutschland und Österreich. Höhere Informationsrate, vermutlich ein kleinerer Häppchen, und relevant muss es natürlich sein. Also das sind die Haupt-Takeaways vom Loyalty Report.
Ja, finde ich noch spannend, oder gerade das Thema, was du zuletzt gesagt hast, oder? Weil eigentlich redet man ja überall vom steigenden Kommunikationsdruck auf dem Kunden und irgendwie Information Overload ist seit Jahren ein zunehmendes Thema. aber scheint ja dann gar nicht, also ist ja grad, du sagst eigentlich gerade das Gegenteil, dass eigentlich die Kunden mehr erwarten, ist vielleicht die Frage, oder tun dann die Loyalty-Programmanbieter vielleicht einfach auch zu wenig mit ihren Kunden kommunizieren? Oder nehmen die Kunden es vielleicht gar nicht wahr, oder die Mitglieder, kann ja auch sein, dass es eben untergeht in der Flut der Informationen oder zu wenig relevant ist. Also.
Na, die Relevanz spielt definitiv eine Rolle. Wir können ja de facto auch messen, wann wird zu viel kommuniziert, wann gehen irgendwo Öffnungsraten zurück, wann werden Push-Nachrichten abgedreht. Ein spannendes Erlebnis, das wir hatten bei einem Kunden, das war so eigene Region, eine Wirtschafts- und eine Tourismusregion. Und da haben sich 400 Betriebe zusammengeschlossen und haben in der Region, nennen wir es, ein regionales Kundenbindungsprogramm aufgesetzt. Mhm. Wertschöpfung soll in der Region bleiben, du bekommst bei den 400 Betrieben was retour. Ich, interessiert wie ich bin, installiere alles und ich bekomme jeden Tag eine Push-Nachricht. Ich habe das abgedreht, das war für mich nicht relevant. Ich bin aber reingegangen in Statistiken und habe das beobachtet, ob das einen ähnlichen Effekt hat, dass das mehr oder weniger die Push-Notifications bei der Akzeptanz Richtung Null geht. War es nicht, es ging leicht zurück. Manche haben das abgedreht, die hohe Frequenz. Hatten aber relativ gute Öffnungsraten und wir haben es jetzt dann angesehen, weil es für die Menschen aus der Region relevant war. Das waren alles regionale Infos. Mhm. Regionale Info vom Bäcker und so weiter. Würde man pauschal sagen, jeden Tag eine Push-Nachricht, das nervt und ist total too much. Wenn es Relevanz hat, dann kann man mitunter auch jeden Tag, muss vielleicht auch in Kauf nehmen, dass es vielleicht für 10-20% nicht relevant ist, aber dann habe ich den Hebeleffekt bei den anderen 80%.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Ja. Also sagst du eben, eine klar Relevanz ist wichtig, oder wenn es nicht relevant ist, dann drehen halt mehr ab. Und das andere, was finde ich auch noch spannend, was du vorher gesagt hast, oder, dass halt zwar häufiger, aber halt eher kleinere Pieces, das ist ja auch ein bisschen das, was so halt generell ein Trend ist, oder kurze Content-Pieces auf Social Media und so weiter, dass halt die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht auch etwas sinkt und der Newsletter oder was ist, oder die Push-Meldung, was dann immer ist, halt nicht 5 Botschaften drin hat, sondern halt vielleicht dann nur eine. Ja,
so. Genau, also den Deep Dive, dass ich was Längeres lese und so weiter, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt immer weiter ab. Also jetzt Fokuszeit und so weiter. Jetzt kennt man vielleicht TikTok, da dauert es ja keine Sekunde mehr, bis ich entscheide, ob der Content für mich relevant ist oder nicht. Sondern ich wische weiter. Also von dem her hüpfen mehr Informationen prasst rein, man entscheidet relativ schnell, ist relevant oder nicht. Und man möchte wahrscheinlich dann auch nicht 10 Minuten investieren, um den ganzen Newsletter von A bis Z durchlesen.
Sondern schnell erfassen und ist wichtig für mich und nicht, und löschen oder halt weiterklicken oder App-Push touchen mit dem Finger. Oder?
Genau.
Du hast von App-Push gesprochen, ich habe vorher noch das Wort E-Mail in den Mund genommen. Gibt es da noch Feststellungen aus dem Report? Also, was sind die beliebtesten Kanäle bei den Kunden, was Kommunikation anbelangt, und gibt es vielleicht auch Entwicklungen, die ihr jetzt in den letzten 4 Jahren da festgestellt habt, also dass ein Kanal wichtiger geworden ist und ein anderer weniger wichtig?
Mindestens 2-3 Quellen habe ich zur Verfügung. Das eine, ich lese mir gerne rein, in Research unabhängig von Hello Again, es gibt super, super Unterlagen, hast du wahrscheinlich auch, Papers, andere Kundenbindungsprogramme aus, andere Erfahrungswerte. Wir haben extrem viele Daten bei Hello Again, was funktioniert und was nicht. Und dann machen wir eben einmal im Jahr den Loyalty Report, wo wir mit einem Marktforschungsunternehmen direkt den Konsumenten fragen und Gefühl bekommen, was wir messen, stimmt das auch, gibt es vielleicht andere Bedürfnisse dahinter. Was sie mit den Bedürfnissen und mit den Zahlen deckt, ist die stärkere Digitalisierung. Österreich ist vielleicht noch stärker das Postwurfland, das schwingt noch nach, ist mehr aktionsgetrieben. Die Schweiz ist da sicher schon auch so digitaler wie Deutschland sowieso, auch digitaler wie Österreich. Das heißt auch die Kommunikation, der Standard, ein Newsletter ist ein Standard, da haben sie die Öffnungsraten einpendelt, jetzt natürlich auf ein bisschen ein niedrigeren Niveau. Es geht dann Richtung Push-Notifications. Es setzt auch bei vielen unserer Kunden mehr oder weniger die Text-Message, die SMS, weil ich es verlinken kann, weil ich dann wirklich in den Online-Shop rein verlinke und weiterführend ist. hängt aber aus zwei Aspekten mit zusammen. Die Welt wird digitaler, das heißt, der Digi-Kanal wird ist akzeptierter und er schafft andere Möglichkeiten fürs Unternehmen, dass ich da wirklich dann ein Call to Action drauf baue, Online-Job zum Aktion, zum Filialfinder und so weiter dann verlinken kann. Also es wird digitaler.
Anrufsendung hast du vorher erwähnt, aber klassisches Direktmailing, postalisches, das ist dann noch ein Thema, weil da ist ja auch, hört man immer wieder, ein bisschen Revival vom klassischen Direktmarketing. Ich selbst muss auch sagen, bin auch durchaus ein, weiß nicht, ob Verfechter das richtige Wort ist, aber je nachdem durchaus immer noch ein legitimer Kanal. Nicht günstig, aber durchaus wirksam, je nachdem, wenn man es richtig einsetzt. Habt ihr dazu auch Infos aus dem Report oder generell so Erfahrungen, die ihr damit macht?
Günstig oder teuer ist ja sehr relativ. Wenn das Ganze funktioniert, dann kann man sagen, bei diesem Marketing, bei diesem Einsatz, bei diesem Kosteneinsatz habe ich dies und jenen ROI. Dann funktionieren auch SMS-Kampagnen. Da kann man ja alles gut messen, vor allem, wenn man es mit Aktionen dann verknüpft. Bei uns ist es ein relativ kleines Thema. Aber ich glaube, ich sehe es wahrscheinlich wie du, so One-to-One-Mailings, wenn ich jemanden am digitalen Kanal verliere, weil er die App vielleicht mal deinstalliert, weil er die E-Mail sich abmeldet oder nicht mehr liest, dann macht es auch richtig Sinn, wenn ich den einmal im Jahr zum Aktivierung, zum Geburtstag oder was bei Post schicke. Und ich kann sie wieder messen dann auch. Und ich gehe mal in einen anderen Kanal. Unsere Kunden machen es relativ wenig, fast zu wenig, unter Anführungszeichen, aus Kostengründen. Sie wollen auch ein bisschen aus Nachhaltigkeitsgründen etwas weg davon. Aber ich bin bei dir, in einer bestimmten Zielgruppe, macht es Sinn. Was heißt, macht es Sinn? Man nimmt ein bestimmtes Geld in die Hand, macht dann die One-to-One-Mails, das geht bei uns alles, und verschickt es und kann ganz klar die Einmessung liefern. Ja. Und da bin ich sogar, wenn wir vom Revival sprechen, dann bin ich auch noch beim SMS. Ja? Macht Sinn? Bei unseren Kunden, eher aus Kundenperspektive, bei unseren Unternehmen wird es immer weniger, um ehrlich zu sein.
Also SMS ist in den USA so in den letzten 2-3 Jahren wieder stark, das Revival ist nach Europa ist noch nicht rüber geschwappt, aber wir sind ja, wir haben meistens ein bisschen ein Timelag, oder von dem her kommt es vielleicht wieder, wer weiß.
Ja gut, jetzt gibt es einen neuen Standard, RCS, was rauskommt, wo es ein paar zusätzliche Möglichkeiten gibt. Aber ist bei uns sogar verbreitet, also jetzt unsere Kunden, wir haben das direkt integriert in der Marketing Automation. Push ist bei uns ist dabei, bei SMS sogar zusätzliche Kosten, machen aber Kunden, weil sie wissen, es rechnet sich.
Ja, spannend. Du hast vorher noch bei den wichtigsten Resultaten ja erwähnt, dass das Thema Daten angeben bei den Leuten immer mehr auf dem Radar ist, sprich sie weniger Daten angeben wollen und da die Hürden für die Datenangabe auch steigen auf Konsumentenseite. Was denkst du, was sind da die Gründe dafür bei den Kunden, dass da, die Akzeptanz sinkt oder wie man das immer formulieren will, dass sie halt weniger bereit sind, Daten anzugeben?
Zwei Sachen nehme ich wahr. Das eine ist, es gibt ein gewisses Misstrauen über, was passiert mit meinen Daten, wozu werden die benötigt, wo werden die gespeichert. So auf der Art, bin ich der gläserne Kunde. Ja. Das war aus meiner Wahrnehmung schon mal stärker ausgeprägt. In Deutschland sind sie eher skeptisch oder vorsichtig, was Daten angeht, im Vergleich zu Österreich und Schweiz. Ja, Schweiz sogar, 7000 Leute Report, geben E-Mail-Adresse an. Wir merken aber auch mit dem Umgang der Digitalisierung, mit einem höheren Verständnis, dass das Vertrauen wächst. Und irgendwo auch die Bereitschaft, wenn es Sinn macht, wenn ich da einen Mehrwert sehe, dass man Daten angibt. Ja. Also da, man lernt den Umgang mit den digitalen Medien, man entwickelt auch ein gewisses Vertrauen, logischerweise, wenn das oft funktioniert und Google und Facebook, was man nicht kennt, ist dann oft ein bisschen unbekannt. Mhm. Das ist das eine, gibt es bei manchen eine gewisse Skepsis oder die wollen einfach nicht, dass sie Daten preisgeben. Das zweite, was wir sehen, ab und zu macht es auch keinen Sinn. Ich muss da irgendwo ein 6-seitiges Formular ausfüllen und Haushaltsgröße und da habe ich einen Hund und mein Geschlecht und so weiter. Was bringt es denn? Für was? Überhaupt, was wollen wir das Ganze wissen? Und das kostet auch Zeit. Wenn ich irgendwo an der Kasse stehe und dann muss ich lange was ausfüllen, es ist viel praktischer, wenn ich jetzt gesprochen habe von der anonymen Kundenkarte, ich lade mir die App runter, habe sofort meine Kundenkarte. Wenn es einen Vorteil gibt, gebe ich zusätzliche Daten an. Und wenn nicht, dann nicht. Und vielleicht, Michael, da noch eine spannende Story von meinem ehemaligen Unternehmen, das war ein Webportal. Wir hatten da Registrierung, das war eine große Online-Community in Österreich, 1,3 Millionen Registrierte. Und wir haben in der Registrierung freiwillig die Mobilnummer abgefragt. Und es waren so 10-15%, die dann dort, war eine andere Zeit, muss man auch noch bedenken, die freiwilligere Mobilnummer angegeben haben. Wir haben dann einen Trick gemacht, nicht einen Trick, aber wir wollten eigentlich mehr Handynummern und wollten das auch dementsprechend nutzen, haben dazu geschrieben, ganz klein in grau, unter der Mobilnummer, damit wir dich beim Gewinnspiel, wenn du gewinnst, benachrichtigen können. 80% haben die Mobilnummer angegeben. Das wird heuer jetzt nicht mehr auf den hohen Wert sein. Auf einmal, warum? Es steht kurz dabei, wozu? Bin ich verheiratet oder nicht, wenn das einen Sinn ergibt oder wenn das einen Mehrwert liefert, dann gibt man es vielleicht an, wenn nicht, dann nicht. Also von dem her, Vertrauen steigt, glaube ich, ein bisschen in die digitale Medien, man kann die Registrierung, man kann das knackiger halten, man muss nicht alles abfragen und wenn, wozu, was bringt es mir und wann es einen Mehrwert stiftet. Und dann gibt es so Leute wie ich, die sagen, ich möchte, dass das Unternehmen auch ein bisschen was für mich weiß, weil dann ist die Journey besser oder die Beratung besser.
Ja, aber je nachdem hast du ja eben, also vielleicht das generelle Vertrauen oder in Datenpreisgabe, aber dann hast du ja trotzdem, musst du ja das Vertrauen haben ins Unternehmen. Also wenn ich jetzt halt zum Unternehmen X, das ich vielleicht noch nicht so gut kenne, und die fragen mich gerade irgendwie 3 Seiten Formular ab, mache ich es vielleicht nicht. Und es gibt ja auch Studien und Tests, die zeigen, jedes weitere Formularfeld bewirkt so viel mehr Abbruch, wenn es halt genau obligatorisch ist. Oder? Von dem her, ja, ich durchaus finde ich das sehr spannend und einen richtigen Ansatz. Also ich glaube auch sehr stark daran, dann lieber am Anfang halt weniger abfragen und klar aufzeigen. Das Beispiel, das du gebracht hast, finde ich auch sehr gut. Oder wirklich klar aufzeigen, hey, wir brauchen das, wir brauchen ein Geburtsdatum, dass wir dir ein Geburtstagsmailing schicken können und du kriegst eine Überraschung zu Geburtstag, dann gebe ich es dir auch mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber wenn ich halt einfach ein Geburtsdatum eingeben muss, ohne dass ich weiß, warum, mache ich es dann vielleicht auch nicht. Also,
genau. Oder ich gebe dann das Geburtsdatum ab und frage nicht das Jahr ab. Weil egal ist er 18, ist er 80, er bekommt eine Geburtstagsüberraschung. Ja, es reicht, wenn du den Tag des Geburtstages sagst.
Ja. Und du sagst ja auch, oder quasi relativ deutlich auch, man muss bei der Registrierung nicht alles abfragen, oder? Du kannst ja dann durchaus im Nachgang auch noch Schritt für Schritt weitere Daten einholen. Oder?
Wir haben Gamification-Elemente, wo man sagt, eine Mikroumfrage, gib uns ein Feedback zu drei Themen, A, B mit Bildern, also wirklich so ein bisschen in ein Spiel verpackt, kann Daten dann anreichern. Wir gehen den Weg und fragen zu Beginn gar keine Daten ab. Ja, anonyme Kundenkarten, also wenn du die E-Mail-Adresse angibst, dann sind deine Punkte gespeichert auf das E-Mail-Konto, kannst du aufs nächste Smartphone wechseln. Wenn du das Geburtsdatum nennst, dann bekommst du Geburtstagsüberraschung und so weiter. So kann man sich vorarbeiten, immer in kleine Häppchen, vielleicht dann bei einem bestimmten Trigger. Nach dem Einkauf kann ich fragen, wie zufrieden warst du mit der Einkaufsexperience. Also immer so ein bisschen aufteilen zum richtigen Zeitpunkt, dann die richtigen Daten und der Transparenz, was wir machen. Aber in der Regel, ich glaube, je weniger Daten man erheben muss, desto einfacher ist die Journey, desto knackiger ist für den Kunden.
Also du sagst klar, eben die relevanten Daten und nicht quasi auf Vorrat Daten sammeln, sondern wirklich überlegen, für was brauche ich sie, dann die sammeln und eben nicht zu viel zu Beginn, sondern wirklich Schritt für Schritt anreichern, vor allem wenn ich dann auch einen Use Case habe, um die Journey zu verbessern mit irgendeinem Erlebnis, mit einer Kampagne, mit einer Automation, wie auch immer.
Genau. Genau.
Was ich noch spannend gefunden habe, als ich mir den Report durchgelesen hatte vor ein paar Tagen, ist die extrem hohe Bereitschaft, dass Kunden eigentlich auf eine digitale oder eine komplett digitale Lösung umswitchen wollen und eigentlich gar keine Offline, also eine physische Karte oder wie auch immer haben möchten. Was sind da die Hauptgründe dafür? Mit was treibt da die Leute in die Digitalisierung des Loyalty-Programms?
Es ist der Mehrwert. Michael, ich wollte es nur fast umdrehen. Ich finde es immer noch hoch, den Anteil, die gerne eine analoge Lösung haben.
Analoge Lösung. Aus eurer Sicht, ja, natürlich, wenn ihr das digital für euch
seht. Nicht aus Unternehmenssicht, sondern aus der Sicht jetzt vom Nutzen, weil ich muss tatsächlich, ich muss ein Formular ausfüllen, ich muss eine Kundenkarte mitführen. Wenn die Kundenkarte in irgendein Wallet reinladet, dann bin ich eigentlich auch schon in der digitalen Welt drin. Was sagen die Konsumenten, warum sie es digital machen? Sie haben das Handy immer dabei, das heißt, das Smartphone mit dabei, sie haben alle Kundenkarten. Sie haben mehr Transparenz, sie sehen vielleicht den aktuellen Punktestand, sie sehen, was für sie persönlich für Vorteil ist. Wenn sie Push-Nachrichten auftritt haben, dann vibriert es ab und zu, sie verpassen kein Angebot mehr. Haben das Prospekt vielleicht dann schon digital in der App drin. Haben vielleicht dann die Rechnung schon mit dabei beim Punkteprogramm. Es ist vielleicht persönlicher und relevanter. Das sind so die Gründe. Und ich habe sofort, gibt zum Teil noch den Ablauf, ich muss ein Formular abgeben und bekomme dann am Postweg die Kundenkarte zugesendet. Ich habe das alles mit dabei, ich vergiss nicht und ich habe eine totale Transparenz. Also das ist so das Feedback aus Konsumentenseite, warum sie digital werden wollen.
Ja, also doch eine, sage ich mal, eine Menge von Gründen, die dafür sprechen. Ich sage mal, ich komme ja auch stark aus der digitalen Welt, von dem her kann ich das auch nachvollziehen. Geht mir persönlich auch meistens so. Aber siehst du jetzt aus Unternehmenssicht, also wechseln wir mal die Perspektive, oder so, eure Kunden, eure Unternehmen, dass die vielleicht auch Nachteile haben? Oder gibt es da ja irgendwelche Faktoren, wenn halt nur noch eine digitale Lösung da ist, die vielleicht verloren gehen, die es halt früher, oder wenn man auch eine analoge hätte, vielleicht nicht so zum Nachteil wären?
Gute Frage, weil sich das viele unserer Kunden auch die Frage stellen. Wir haben unterschiedliche Zugänge. Wir haben manche, die führen neben dem digitalen Kundenbindungsprogramm eine analoge Karte vielleicht noch fort. Wir haben gerade jetzt einen großen Kunden, also der Clip, der Friseur, hat ein analoges Kundenbindungsprogramm, hat er mit der Stempelkarte. Der hat es eingestellt. Er hat gesagt, wir möchten es digital machen, die Vorteile überwiegen, die Kostengründe, und wir erreichen über 80% unserer Kunden werden das machen. Wir haben Kunden, die sagen, wir steigen auf digital um, die Plastikkarte, das analoge Programm wird weitergeführt. Wir haben sehr, sehr selten den Fall, dass Unternehmen sagen, wir führen ein neues Programm ein, mit der Plastikkarte. Ja. Müller hat sich entschieden, zu 100% digital zu werden. Was hat es für einen Nachteil? Du wirst eine bestimmte Zielgruppe, die wird immer kleiner, aber es gibt manche, die nicht digital ist, die sagt, ich hätte gern noch eine Plastikkarte. Das ist der Trade-off de facto. Ja.
Ja, ich habe auch noch an Dinge gedacht, oder wenn du wenig Daten erhebst, oder jetzt du hast eine App-Lösung, dann wenn du das App-Push-Opt-in zum Beispiel nicht kriegst, oder eben, wie du vorher das Beispiel gesagt hast, der Druck ist zu hoch, du steigst aus und du hast zum Beispiel keine Postadresse oder so, oder vielleicht auch nicht mal eine E-Mail-Adresse, sondern du hast nur die App, dann hast du wie auch keine anderen Touchpoints vielleicht mehr, um den Kunden zu erreichen und zu reaktivieren, also um auch dein Beispiel von vorher aufzunehmen. Das sind natürlich Dinge, die man sich dann vielleicht schon auch überlegen muss, oder vielleicht dann, wie wir es vorher gesagt haben, auch Schritt für Schritt dann sagen, ich habe so eine digitale Lösung und ich mache die Eintrittsbarriere sehr tief. Eben, ich frage vielleicht gar keine E-Mail-Adresse und nichts ab. Mach das vielleicht aber im nächsten Schritt genau wieder mit dem, was wir gesagt haben. Gib uns doch deine E-Mail, dann bekommst du. Oder gib uns doch mal deine Postadresse, dann hast du trotzdem immer wieder den Zugang. Oder?
Da würde ich nur unterscheiden, weil wir zwei sagen. Das eine ist digital oder nicht digital. Beim digitalen Weg kann ich auch die Postadresse und E-Mail-Adresse abfragen. Ich könnte ja ein analoges Programm aufsetzen und sagen, du bekommst die Kundenkarte, ohne dass man der E-Mail-Adresse, der Postadresse gibst. Das ist einfach, einmal ist der Kanal und das andere ist, welche Daten erhebe ich? Weil jetzt könnten wir sagen, du Michael, du bekommst die Kundenkarte, das hat die Kundennummer 1234 und du gehst einkaufen, aber ich weiß nicht die E-Mail-Adresse, aber du sammelst halt Punkte und siehst halt jetzt mal bei der Kasse, was die bringt. Also das würde dann sagen, ja, bei analog nimmt man automatisch an, man erhebt die Postadresse, das könnte man digital auch machen, dann hätte man ein Fallback. Die andere Frage ist, ja, Kanal und welche Daten erhebe und wie kann ich die nachher bespielen. Aber klar, wenn ich digital, wenn er es löscht, dann löscht das. Aber das Risiko habe ich natürlich am analogen Weg auch. Wenn er sagt, ich möchte nicht mehr dabei sein, dann kann er sich abmelden oder so.
Danke, bin raus. Oder schmeißt die Karte einfach in den Müll. Oder,
also, ja, und klickt bei E-Mail auf Opt-out oder sagt, stimmt, ich möchte keinen Postversand mehr haben. Genau.
Du hast schon ein paar Unterschiede oder sage ich mal auch extremere Ausprägungen in den Ländern, weil ihr habt es ja in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt, erwähnt jetzt im Laufe des Gesprächs. Hast du vielleicht noch Punkte, wo sich jetzt die Länder signifikant unterscheiden, was euch aufgefallen ist da im Rahmen der diesjährigen Durchführung der Studie?
Beginnen wir bei Österreich. Relativ stark. Immer noch starkes Prospekt, das geht zurück, aber ist nur ein wichtiges Medium und ist auch sehr aktionsgetrieben. In Österreich ist auch jetzt die letzten 12 Monate die, wie soll man sagen, die Preissensibilität oder das Aktionsbewusstsein gestiegen, vielleicht wenn Österreich die Inflation relativ hoch war. Ja. Mhm. Niedrig auf jeden Fall wie in der Schweiz bei der Inflation. Also wird stärker auf Rabatten geachtet. Deutschland schwingt so ein bisschen das Multipartner-Programm-Thema mit. Mehrfachpunkten, klar, Payback hat dort eine größere Rolle. Auch dort vieles im Umbruch. Die Rewe geht raus, neuer Partner und so weiter. Deutschland eher vorsichtig mit den Daten. Wir merken da gerade einen Trend seit 2 Jahren, das Vertrauen eben steigt. Schweiz würde ich sagen, ihr seid schon super digital, hängt ja auch oft von den lokalen Play ab, wann die richtig treiben, ja, und so weiter, dann hat das auch wirklich einen Effekt, aber verschiedene Themen. In Deutschland braucht man bei vielen Filialen WLAN, das ist in Österreich weniger notwendig, da ist Mobilfunknetz stärker ausgebaut, auch das hat einen Impact. Funktioniert überall super LTE oder 5G bei den Kassen oder habe in jeder zweite Filiale da irgendwo ein Thema. Da ist die Schweiz sehr digital, Gamification. Durch das, dass ihr digitaler seid, kommt aber eigentlich das Gamification-Thema früher und Bereitschaft für Datenangabe ist auch in der Schweiz höher. Und das kann sein, weil ihr schon digitaler seid, weil dort vielleicht mehr Vertrauen in Unternehmen besteht oder weil es ein paar Player gibt, einfach die das sehr gut machen.
Das sind spannende Unterschiede. Also was mich noch überrascht oder am meisten überrascht, wobei vielleicht auch, weil ich den österreichischen Markt am wenigsten kenne, ich hätte jetzt eher so die Preisvorteile, Nutzen, Preissensitivität und so, hätte ich jetzt in Deutschland eigentlich eher höher erwartet, weil ja so Deutschland so der klassische Discountmarkt und das sehr viel über Preis und Rabatte und so. Mich hat noch überrascht, dass es Österreich ist.
Nein, Österreich ist schon ein starkes Thema. Ja. Gerade kombiniert mit den Prospekten sind immer Aktionen drinnen.
Ja, spannend, ja. Und Deutschland ist für mich klar, was du gesagt hast, Multipartnerprogramme. Eben klar, natürlich auch Payback und Deutschlandcard, die Treiber wahrscheinlich da, oder die natürlich in Deutschland, also vor allem der erstgenannte, natürlich sehr dominierend ist. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie du richtig gesagt hast, da tut sich einiges. Viele große, die Treiber der Multipartnerprogramme machen eigene Loyalty-Programme, die großen Retailer oder Food-Retailer. Also wird sicher spannend sein, ob das dann in 5 Jahren immer noch gleich ist, wenn der Loyalty-Report 2029 dann kommt. Also mal schauen.
Aber wird man sehen, definitiv aus dem Umbruch. Es hat ja beides hat seine Berechtigungsform. Österreich haben wir ja hat die Rewe, den Jü Bonus Club, auch ein sehr großes Multipartnerprogramm aus der eigenen Welt zwar heraus, aus den eigenen Unternehmen, zwar geöffnet für den einen oder anderen Stakeholder, aber durch das, dass die Rewe da den Lebensmittelmarkt abdeckt, auch sehr groß, aber sicher noch nicht ganz so stark oder dominierend wie Payback
und Dolby. Ja, und Schweiz Gamification finde ich auch noch spannend. Also auch was, wie du es begründet hast, leuchtet mir auch ein. Kann ich ja nachvollziehen. Jetzt natürlich kenne ich den Schweizer Markt am besten von allen dreien und hat sicher auch mit analog wie in Deutschland mit dem Multipartnerprogramm zu tun, weil halt in der Schweiz insbesondere Coop mit der Supercard schon sehr, sehr lange halt regelmäßig verschiedene Gamification-Ansätze fährt oder auch die Migros teilweise gewisse Dinge, also die beiden großen Programme halt sehr viel machen. Aber auch sonst eigentlich einiges geht, wenn man die Programme so anschaut, von dem her ist das wahrscheinlich...
Normal machst du das nicht ganz zu Beginn. Wenn du ein Kundenbindungsprogramm einführst, dann startest du nicht mit der vollen Gamification-Journey. Ja, ja. Wenn der Kunde schon spurreif ist und den ersten Einstieg hat, also dass man auch nicht überfordert. McDonald's hat das auch ganz smart gemacht, eingeführt, simpel, Themen gesammelt und dann parallel mit Microgames oder andere Elemente, mit Streaks, also Serien, Ranglisten, Abzeichen und so weiter. Aber du darfst deinen Kunden auch nicht überfordern. Gleichzeitig, wenn du schon ein gutes Kundenbindungsprogramm hast, brauchst du ab und zu neue Impulse, darfst wieder Spuren, was Neues, was Komplexeres dann reinbringen, damit es spannend bleibt.
Ja, Franz, wir wären eigentlich schon fast am Ende. Ich habe ja, du kennst sie schon, ich habe sie dir, glaube ich, auch schon gestellt. Ich habe also fast in jeder Episode eine obligate Abschlussfrage, so ein kurzes Statement aus deiner Sicht, wenn du jetzt Handlungsempfehlungen einem Unternehmen geben müsstest oder einem Kunden von euch und Empfehlungen geben darfst, wie er sein Kundenbindungsprogramm vielleicht auch auf Basis der neuesten Erkenntnisse des Loyalty Reports oder generell natürlich auch aufgrund eures reichen Erfahrungsschatzes, wie er das optimieren kann oder wo er vielleicht rein investieren soll, was würdest du da einem Kunden empfehlen?
Ich würde sogar noch unterscheiden, jetzt Frage, welche Hörer wir haben, ob die alle schon ein Kundenbindungsprogramm haben oder nicht. Aus meiner Sicht braucht jedes Unternehmen ein Kundenbindungsprogramm oder eine Kundendatenbank, wo es die Kunden dementsprechend bespielt. Und damit meine ich jetzt, das muss nicht zwingend eine App sein, eine Lösung für HelloAgain oder was. Es gibt unterschiedliche Kundenbindungsmaßnahmen. Aber strukturiert, die Daten zu erheben, dann die Kunden bespielen, von mir aus mit Post, mit E-Mail und so weiter. Und über das klassische Angebot hinaus, über gutes Produkt, über gutes Service den Kunden Argument zu geben, dass er wiederkommt, dass er öfter kommt, dass er weiterempfiehlt und auch eine Form der Wertschätzung. Du bekommst was zurück, wenn du loyal bist. Das würde ich grundsätzlich mal jedem Unternehmen empfehlen, ob er einmal im Jahr einen Kontakt hat oder täglich wie beim Bäcker. In welcher Form auch immer. Ja, also ich glaube daran, dass das ganz entscheidend wird, weil die Unterscheidung über den Preis, über das Produkt, das wird, der Grad wird immer schmaler. Mhm. Ja. Wenn man ein bestehendes Programm hat, wertschätzend agieren auf Augenhöhe. Und das habe ich auch gemeint, es macht null Sinn, wenn man dann tausendfach Punkte sammelt und tausendmal kommt und viel Umsatz ergibt und dann gibt es irgendeine Prämie, dann gibt es einen Kugelschreiber. Also das funktioniert nicht, das aus unternehmerischer Sicht das ist super clever, der gibt viel Geld aus, aber ich gebe ihm nicht viel zurück und a long way für die Kundenbeziehung ist nicht gut. Und darum Augenhöhe heißt, ja, wir brauchen vielleicht eine E-Mail-Adresse, dafür bekommst du diesen und jenen Vorteil retour. Du kommst, ist gut und wir schicken eine Push-Nachricht, dass du kommst. Wir sagen aber auch Danke und es gibt eine faire Prämie. Ja, wir wollen nicht das sechsseitige Formular, wäre vielleicht ganz spannend, ob du einen Hund hast, Haushaltsgröße, Liebesstatus. Wir machen das einfach, wir sind einfach kundenorientiert. Was viele noch nicht machen, ist wirklich differenzieren, also würde man sagen, wir segmentieren einfach einmal. Da sind die einfachsten Sachen sowas vermächtig, wenn man einfach im Schuhhandel zwischen Männern und Frauen unterscheidet, hat das große Effekte, gibt es ganz anderes Verhalten, geht natürlich viel, viel weiter. Wir agieren schon jetzt wirklich datengetrieben und wirklich schon KI gestützt, aber einfach da die Basics, dann nerven die Nachrichten weniger und man hat einen besseren ROI. Und dann den Spaßfaktor reinbringen. Nicht nur Punkte sammeln, sondern ja, ein bisschen das Gamification und da poppt mal was auf und so weiter. Und das kommt gut an. Ich bin da selbst wieder überrascht, welche Zielgruppen dann irgendwo mal so ein Minigame spielen oder dann darauf hinarbeiten, dass sie in der Rangliste der Erste sind. Und dann tritt vielleicht das Monetär ein bisschen in den Hintergrund, sondern auch ein bisschen der Spaßfaktor, das hat einen positiven Effekt. Auf die Marke gibt mehr Berührungspunkte, weil vielleicht gehe ich an den Tag nicht einkaufen, aber ich drehe mal beim Glücksrad oder ich spiele da irgendwo mal das andere Minigame und bin wieder mit der Marke in Berührung und denke dann nächstes Mal, wenn ich irgendeinen Bedarf habe, wieder an das Unternehmen und kaufe ihn. Also da, das würde ich so jedem mitgeben, Unternehmen, die kein Kundenbindungsprogramm haben, das darf es nicht mehr geben. Jeder braucht in seiner Art und Weise Kundendatenbank aufbauen und die anderen Trends. Wie das, was ich machen würde für ein gutes Kundenbindungsprogramm.
Ja, das würde ich unterschreiben, finde ich auch extrem wichtig, vor allem auch den Value Exchange, also geben und nehmen, wo du auch schön aufgezeigt hast, oder du kannst als Unternehmen nicht nur nehmen, sondern irgendwann verabschiedet sich da der Kunde, sondern du musst ihm halt auch immer wieder was geben. Es ist halt am Schluss eine Beziehung und die besteht aus den beiden Elementen und nicht nur einseitig. Also finde ich extrem, extrem wichtig. Sind sich, ja, haben viele sicher noch Verbesserungspotenziale. Und im Engagement geht über Punkte sammeln oder das Rabatte geben raus, sondern wirklich eigentlich aus meiner Erfahrung kann ich vielleicht dann noch kurz erwähnen oder ergänzen, dann fängt ein Programm erst erfolgreich an zu wirken und dann gibt es ein Return on Investment, wenn ich dann wirklich mal anfange, mit den Kunden stärker zu interagieren, die Kunden zu engagieren, sei das über Gamification-Elemente oder sonst emotionale Komponenten, dann geht es erst richtig los meistens, oder? Und von dem her, ja, kann ich das voll unterschreiben, was du gesagt hast. Eigentlich auch gute Handlungsempfehlungen zum Schluss des heutigen Podcasts. In diesem Sinne, Franz, vielen Dank, dass du das zweite Mal dabei bist im Loyalty Talk. Und man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Von dem her werde ich dann sicher künftig mich nochmal bei dir melden für spätestens ein Loyalty Report 29, aber vielleicht schon früher.
Vielleicht schon früher. Vielen Dank, Franz. Würde mich freuen. Vielen Dank, Michael. Freut mich.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.